After Corona Club. Ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR.
Unser Leben ändert sich ja gerade komplett. Aber neben den Sorgen, die man natürlich gerade hat, fragt man sich auch schon, was macht denn diese Corona-Krise eigentlich mit uns als Gesellschaft? Wird sich unser Zusammenleben verändern? Kann daraus etwas Neues entstehen? Vielleicht sogar etwas Positives? Ich bin Anja Reschke und möchte genau diesen Fragen in diesem Podcast nachgehen. Jeden Tag habe ich einen spannenden Gast dazu aus den unterschiedlichsten Bereichen. Der Soziologie, Philosophie, den Wirtschaftswissenschaften, die sich auch schon Gedanken machen, wie die Welt danach aussehen könnte.
Ich bin heute verabredet mit dem Soziologen und Sozialpsychologen Harald Welzer. Er ist Professor für Transformationsdesign an der Europa-Universität Flensburg. Das heißt, er beschäftigt sich vor allem damit, wie Gesellschaften zukunftsfähig sein können oder wie er es nennt, enkeltauglich. Schönen guten Tag, Herr Welzer.
Hallo, guten Tag.
Herr Welzer, erstmal die Frage an Sie, jetzt so diese Corona-Krise, was macht das mit Ihnen? Können Sie gut weiterarbeiten oder sind Sie beeinträchtigt in Ihrem alltäglichen Leben?
Naja, ich bin beeinträchtigt, wie alle beeinträchtigt sind im täglichen Leben, dass man halt bewegungseingeschränkt ist und sozial eingeschränkt ist. Aber ansonsten trifft mich als Schreibtischtäter diese andere Einschränkung überhaupt nicht.
Sie sind ja bekannt als Kritiker von Hyperkonsum. Sie fordern immer den Umbau der Gesellschaft auch so ein bisschen in Richtung Gemeinwohl. Das sind ja Dinge, die wir gerade erleben. Jetzt mal abgesehen von der Krankheit und den gesundheitlichen Folgen, ist es eigentlich Ihre Zeit gerade?
Nein, ich glaube, das wäre zynisch, das zu sagen, weil wir sind ja in einer Situation, wo man überhaupt nicht sagen kann, was morgen, was nächste Woche, was in zwei Wochen ist. Und insofern finde ich jetzt, ist sozusagen etwas wohlfeil, in Euphorie auszubrechen, dass jetzt sozusagen wir weniger Emissionen haben, weil der ganze wirtschaftliche Stoffwechsel nach unten gefahren ist, keine Flugzeuge fliegen, keine Schiffe fahren. Und so, das wäre ein bisschen billig zu sagen, toll. Ich glaube, wir können nach den nächsten Wochen mal eine Auswertung machen. Was ist in unserer Gesellschaft auch prä-Corona eigentlich super gelaufen und total wichtig und was müssen wir fortsetzen? Und umgekehrt, was ist denn eigentlich schlecht in den Grundverhältnissen? Und was müssen wir verändern vor dem Hintergrund dieser Erfahrung? Und dann kann man sehen, was passt denn davon dann zum Beispiel zu einem verbesserten Klimaschutz oder zu anderen Lebensstilen.
Können Sie sich vorstellen, dass das jetzt ein Umdenken auslöst?
Also ich glaube, man wird sehen, dass von 10 Meetings 9 überflüssig sind, okay? Und dass vieles an Kommunikation und Treffen und Verabreden und Geschäftsreisen redundant ist. Da kann man sicherlich sehr viel neu sortieren und da vielleicht auch das eine oder andere runterfahren. Ansonsten würde ich das gegenwärtig nicht überschätzen, weil wir erleben ja gewissermaßen auf der Ebene des Netzes das genaue Gegenteil. Weil alle streamen jetzt wie die Irrsinnigen, alle müssen ständig miteinander kommunizieren, alle müssen ständig irgendwas produzieren. Was mir persönlich übrigens total auf den Senkel geht, dass jetzt pausenlos irgendwelche tollen Sachen produziert werden müssen und lustige Filme und man muss musizieren und singen und so, muss man sich auch überlegen, wer will denn das eigentlich alles sehen und hören? Also diese Phase der Pause, die ich ja für produktiv halte, die will ja noch gar nicht richtig einsetzen, weil wir haben ja dieses tolle Netz, wo man sich die ganze Zeit zuballern kann.
Vielleicht liegt es daran, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie Aktivitäten in eine Lage versetzen, die Krise beherrschbar zu machen.
Ja, natürlich. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass der Normalbetrieb vorher natürlich schon einer ist, wo die Leute überhaupt keine Zeit haben. Und sie haben deswegen keine Zeit, weil ja jede Sekunde ihrer Existenz mit irgendwas belegt ist. Und seit es Smartphones und soziale Netzwerke gibt, umso mehr. Niemand ist ja mehr gewohnt, leere Zeit zu haben. Also sich zu langweilen, aus dem Fenster zu gucken, eine Pause auszuhalten, wo nichts passiert. Ja, und deshalb, das können die Leute nicht. Und das ist aber interessant, das zu können, weil das wäre dann ja wirklich mal eine Pause des Normalbetriebs, wo man auch überlegen kann, ist da auch was Gutes dran? Kann ich so vielleicht qualitätvoller leben? Komme ich womöglich sogar auf viel bessere Gedanken? Also komme ich zum Beispiel auf bessere Gedanken, wenn ich gar nichts tue, als wenn ich Design Thinking mache und die ganze Zeit mir unfassbar kreativ irgendwas aus der Birne quetsche? Und solche Sachen, da könnte man ja drüber nachdenken.
Ich habe irgendwo gelesen, dass es einen Unterschied gibt zwischen allein sein können und allein sein müssen.
Ja, da gibt es bestimmt einen ganz furchtbar deutlichen Unterschied. Und ich glaube, es gibt auch einen Unterschied zwischen zusammen sein wollen und zusammen sein müssen. Und beide Dimensionen werden jetzt, glaube ich, in dieser Krise sehr heftig erfahren. Ja.
Hätten Sie gedacht, dass so eine komplette Vollbremsung, also so eine Einschränkung von Bewegungsfreiheiten oder Freiheitsrechten in so einer modernen Gesellschaft so widerspruchslos hingenommen wird?
Ja. Klar. Und zwar deswegen, weil sozusagen das Argument, dass hier wirklich ein gesundheitlicher Notstand vorliegt, den Leuten einleuchtet und auch von der Prioritätensetzung her einfach eine wichtigere Geschichte ist als alles andere. Also das wundert mich eigentlich nicht.
Aber eigentlich ist es doch eigenartig, dass es gleich wieder so eine Sehnsucht gibt nach dem, was war, obwohl man ja jetzt schon merkt, dass nicht alles gut war, was war.
Ja, aber die Sehnsucht gibt es deswegen, weil Menschen es nicht aushalten können und insbesondere in Gesellschaften unseres Typs nicht aushalten können, wenn man nicht weiß, was nächste Woche ist. Ja, wir sind ja völlig geeicht auf eine planbare Zukunft. Es gibt Tarifverträge mit bestimmten Laufzeiten, es gibt Renteneintrittsalter, es gibt Anmeldungsfristen für die Schule, für sonst irgendwas. Das ganze Leben ist auf Erwartung hin getaktet. Und jetzt haben wir das gerade nicht, weil keine Sau weiß, wie das Ganze überhaupt weitergeht. Und das macht so diesen Druck aus. Ja, es geht gerade sehr, sehr offen, sehr, sehr unsicher weiter. Niemand kann einem ein Skript dafür geben. Es gibt kein Drehbuch, hat, glaube ich, neulich, wer hat denn das gesagt? Ich glaube, Olaf Scholz hat auch gesagt, es gibt kein Drehbuch. Das ist das erste Mal, dass ich was richtig fand, was der gesagt hat. Und so eine Situation ist für Menschen schwer aushaltbar. Und ich finde, man muss es aber aushalten, weil das ja auch eine Chance darauf bietet, sich anzugucken, wie existieren wir denn gerade? Ist das denn richtig? Was müssten wir denn anders sortieren? Was müssten wir anders justieren? Also insofern würde ich immer sagen, wenn man in die Zukunft nicht gucken kann, tut es sehr gut, sich die Gegenwart genauer anzuschauen.
Gab es eigentlich schon mal, dass so eine Gefahr, also abgesehen von dem Zweiten Weltkrieg, aber dass so eine Gefahr alle trifft?
Ich habe gerade vor ein paar Tagen ein Interview gemacht mit einem palästinensischen Israeli. Und habe blöderweise auch den Satz gesagt, also sowas haben wir ja überhaupt noch nicht erlebt, so einen totalen Stillstand, so einen Shutdown. Da sagt der, wieso, das habe ich schon dreimal erlebt. Und dann guckt man erstmal blöd und dann kriegt man als Antwort, ja, beim Irakkrieg, bei der zweiten Intifada und beim israelisch-jordanischen Krieg. So, und da gibt es Ausgangssperren und eine vollkommen stillgestellte Zivilgesellschaft und so weiter. Wir kennen das nicht, zum Glück. Für uns ist es neu, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen auf der Welt, auch in unterschiedlichen Lebensalter, die solche Dinge schon erlebt haben und ja in der Gegenwart auch mit viel stärkerer Ausprägung erleben.
Ich habe mich gefragt, ob wir irgendwann doch in eine Fragestellung kommen, was wir wichtiger finden. Also sprich, die Risikogruppen zu beschützen oder die Menschen zu beschützen, deren Existenz jetzt gefährdet ist.
Naja, aber das ist am Ende eine politische Frage. Und ich bin sehr froh darüber, dass die politische Frage im Moment so entschieden beantwortet wird, dass die Menschenleben Priorität haben. Das ist ja auch etwas, was historisch total neu ist. Also vor 50 Jahren hätte man so nicht entschieden. Das ist ja ein zivilisatorischer Fortschritt, dass man zugunsten von Minderheiten große Einschränkungen für Mehrheiten in Kauf nimmt. Und ich find das erstmal toll, dass das so ist. Und fast überall wird das so gehandhabt. Das ist ja sehr interessant, dass also diese Art von Minderheitenschutz global praktiziert wird. Das ist eine irre Geschichte eigentlich.
Halten Sie das für eine realistische Chance, dass sich das Verhalten, was wir jetzt gerade einüben, indem wir verzichten, indem wir weniger reisen, indem wir weniger konsumieren, in eine Art Gewohnheit einschleift?
Schwer zu sagen. Auch das hängt davon ab, wie lange der ganze Kram dauert. Also wenn das relativ schnell überwunden ist, dann wird man sehr schnell wieder in den Ausgangszustand zurückschwappen Und dann wird man sich nächstes Jahr darüber unterhalten, wie absurd das war, dass man nicht rausgehen konnte oder was auch immer. Ja, oder Social Distancing, wird man dann sagen. Weißt du noch, so ähnlich wie man heute über die Ölkrise sagt, da konnte man mit dem Fahrrad auf der Autobahn fahren. Wenn es lang dauert, dann bedeutet das ja auch in Bezug auf das Soziale, auf die wirtschaftlichen Folgen, die daran hängenden Belastungen für den Sozialstaat, die Verschärfung der Situation für arme Menschen und so weiter, so sehr viel, dass das eine ganz andere Wirkung haben wird. Also unsere Welt sieht dann wirklich anders aus, wenn das lange dauert. Und das wird dementsprechend eine ganz andere Folgewirkung haben.
Was ist denn für Sie das Bemerkenswerteste an dieser Krise jetzt?
Dass man halt vieles einfach überhaupt nicht weiß und darauf zurückgeworfen ist, schlicht und ergreifend zu warten. Das finde ich eine irre Geschichte, weil wir haben das sonst auf der kollektiven Ebene, gibt's das eigentlich kaum.
Es gibt ja immer wieder, wenn man mal auf die politische Ebene guckt, so Forderungen, Sie haben das eben schon angesprochen, so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren. Einige fordern das laut, Trump zum Beispiel. Ist das jetzt eigentlich eine kluge Strategie für einen Politiker?
Also ich glaube, Trump ist ein ganz ungünstiges Beispiel, weil Trump agiert sozusagen nicht nach unseren Kategorien. Er agiert auch sicherlich nicht nach den Kategorien, wie Angela Merkel oder andere Leute im konventionellen Politikbetrieb agieren würden. Und was ich im Moment eigentlich interessant finde, wenn man jetzt von Donald Trump und Bolsonaro und ähnlichen Gestalten absieht, oder wir können auch gleich noch über Viktor Orban sprechen, dann haben wir zumindest in unserer Gesellschaft und in den Gesellschaften, die vergleichbar sind, doch die erstaunliche Situation, dass Politik gerade, also Politiker und Politikerinnen gerade die Situation nicht instrumentalisieren für parteipolitische Zwecke oder für eigene Geschichten, sondern dass es eine Art Konsens gibt, in dem jetzt Dinge verabschiedet werden, sozusagen Absehung von den eigenen partikularen Interessen. Das ist eine große Stärke, die sich hier zeigt in unserer Gesellschaft. Und das finde ich echt bemerkenswert, wenn wir uns daran erinnern, wie super bekloppt in den vergangenen Jahren die Spaltung der Gesellschaft herbeigeredet wurde und wo sich alle in allen Talkshows permanent irgendwas darüber fanden, was man skandalisieren kann und was nicht läuft und Kontrollverlust des Staates und hast du nicht gesehen, ja? Und jetzt hat man plötzlich eine ganz andere Erfahrung, sieht, wow, das Ding funktioniert. Und die ticken rational und sind in der Lage, Konsensentscheidungen zu treffen in sehr kurzer Zeit unter Stressbedingungen. Das muss man ja mal wirklich würdigen. Und was diese anderen Typen machen, also wenn Herr Orban jetzt sozusagen ein Ermächtigungsgesetz durchbringt im Angesicht der Krise, ist Instrumentalisierung. Was Donald Trump macht, verstehen wir gar nicht, weil Donald Trump macht nur das, von dem er unterstellt, dass seine Wähler das geil finden. Und da diese Wähler ihn geil finden, kommen dabei Sachen raus, die können wir rational überhaupt nicht irgendwie nachvollziehen. Trump wird immer falsch interpretiert aus unserer konventionellen Sicht, glaube ich. Aber was hier so passiert, finde ich, ist tatsächlich eine Sternstunde des demokratischen Staates, der unter Stressbedingungen hervorragend funktioniert. Das ist interessant.
Aber es ist ja vor allem deswegen interessant, weil diese Krise ja auf einen Moment fällt, wo gerade in westlichen Demokratien schon eine, wie würde ich sagen, ein Vertrauensverlust in politische Entscheidungen, in politische Führungsfiguren vorgeherrscht hat, sodass man aber jetzt eigentlich darauf zurückgeworfen ist, denen jetzt doch wieder vertrauen zu müssen.
Zu wollen. Also wenn wir uns die Umfragen angucken, es ist ja wahnsinnig interessant, dass die Regierungsparteien, insbesondere die CDU, ihre Zustimmung gewinnt, während diejenigen, die gewissermaßen ständig was zu nölen haben, wie die AfD oder sowas, an Zustimmung verliert. Das ist sehr, sehr interessant, weil man merkt, so eine Orientierung auf, jetzt machen wir mal den Staat kaputt, jetzt finden wir mal alles scheiße und sowas ist eigentlich ein Luxusphänomen. Ja, das leistet man sich, wenn es den Leuten zu gut geht, gewissermaßen. In so einer Situation hier merkt man plötzlich, gilt ja übrigens auch für die Wirtschaft und die Wirtschaftswissenschaften, die ja jetzt keine großen Theorien vorlegen können, sondern eigentlich nur sagen, der Staat jetzt bitte machen. obwohl sie vorher uns jahrelang erzählt haben, der Markt und die Anreize, bla. Jetzt ist es der Staat. So, also insofern, und der Staat erweist seine Funktionsfähigkeit, mindestens mal für die erste Zeit dieser Krise. Und das erzeugt Systemvertrauen. Insofern kann das für die politische Kultur extrem positiv sein. Ich finde im Moment die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger super. Und ich finde, das kann man auch mal sagen.
Sehen Sie die Krise als Chance?
Wenn sie moderat ablaufen wird, dann würde ich sagen, gibt es eine Chance zu gucken, was hat die Krise uns denn jetzt gezeigt, was wir vorher falsch bewertet haben, zum Beispiel Berufsgruppen.
Also Sie meinen beispielsweise, dass man jetzt erlebt, dass Pflegepersonal viel mehr gebraucht wird oder Kassierer im Supermarkt eine wichtige, systemrelevante Rolle, die man ihnen, glaube ich, bisher nie zugeschrieben hat, spielen?
Wir haben Systemrelevanz Bankern zugeschrieben. Wir kennen doch diese ganzen Begriffe. Das sind die Entscheider. Das sind die Leistungsträger der Gesellschaft und sowas, ja. Und wir haben eben seit Jahren Pflegenotstand, aber man hat die Leute nicht gesehen. Jetzt sieht man die Leute und man weiß, wie wichtig sie sind. Und das ist ja eine wohltuende Lernerfahrung, die da jetzt gemacht wird. Und ich finde auch, die neulich eine Krankenpflegerin in irgendeiner Talkshow gesehen, die aber sagt, wisst ihr, von eurem blöden Klatschen kann ich mir überhaupt nichts kaufen. Und dass ihr die Erkenntnis habt, dass wir systemrelevant sind, das ist für mich viel wichtiger als diese blöde Klatscherei. Ja, und daraus muss politisch was folgen. Und das sind wirkliche Lernprozesse, die zum Teil überfällig sind, aber die wichtig sind.
Gibt es in der Geschichte eine Krise, die dieser vergleichbar ist?
Ja, auch da ist die Frage, wo guckt man hin? Also Geschichte ist Geschichte und es passieren fürchterliche Dinge in der Geschichte. Und insofern ist dieses, was wir jetzt erleben, ist eine Unterbrechung unseres Alltags, unserer Erwartungen, unserer Gewohnheiten. Aber glaube ich, zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch Lichtjahre von dem entfernt, was wirklich, wirklich historische Katastrophen sind.
Und sind Gesellschaften in der Lage, aus solchen Krisen auch was zu lernen und sich zu verändern?
Na, jetzt sage ich mal was ganz Pathetisches. Ja, wenn man mal an 1945 denkt und an die Rolle Deutschlands vorher als Verursacher, Hervorbringer, Erfinder des Holocaust, als Verursacher des Zweiten Weltkriegs, als verantwortlich für Millionen von Toten. 1945 in der Situation der totalen Zerstörung von Mitteleuropa, einer unfassbar großen Zahl von Flüchtlingen, Vertriebenen, Displaced Persons und so weiter. Und alles komplett im Eimer. Ja, Verzweiflung in der Perspektive. Drei Generationen später eine der reichsten, demokratischsten, freiesten Gesellschaften der Welt mit der vernünftigsten Bevölkerung, die es wahrscheinlich in Deutschland jemals gegeben hat. Das würde ich sagen, ist ein historischer Lernerfolg.
Blicken Sie auf die nächsten Monate jetzt eher optimistisch oder pessimistisch?
Ich sehe mal so, was passiert.
Herr Welzer, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Das war unsere heutige Ausgabe vom After Corona Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndr.de/AfterCoronaClub. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.